Gen X, badass generation, before all you sissies were born.
Recht interessant live. Die Salongespräche. Von und mit Stefanie Bayrich.
Möchtest du sagen?
Aufnahme läuft.
Aufnahme läuft. Ja. Ihr müsst bei Jura und Trash ein bisschen reinhören, weil das gibt's da in jedem Intro. Herzlich willkommen zu Salongesprächen mit Ines und Jörg. Und wenn ihr denkt, ihr könnt so ein bisschen entspannen, nee, das wird nochmal voll die Mitmachrunde. Also bitte noch nicht abhalten, sondern rege zuhören. Ich will ganz kurz meine Gäste vorstellen. Das hier wird nämlich so eine Art Mash-up aus recht interessant. Jura und Trash und Samt versus Seide. Das musste heute unbedingt sein, habe ich mir zum Geburtstag gewünscht. Und ich stelle kurz vor, Jörg Müller. Er war als Richter, Staatsanwalt und im Justizministerium Baden-Württemberg im Strafrecht tätig sowie als Personalreferatsleiter. Er war nacheinander Präsident des Amtsgerichts, des Landgerichts, jetzt des OLG in Karlsruhe. Er ist, darf man ruhig sagen, Lawfluencer. Er ist wirklich überall unterwegs, im Fediverse, auf LinkedIn, auf TikTok, auf Instagram. Und folgt ihm unbedingt. Er hat immer Spektakuläres zu sagen, vor allem auf LinkedIn. Ein Mensch mit sehr viel Haltung. Ich bin ein großer Fan. Ines ist seit Sommer Referendarin, also auf dem Weg zur Juristin. Sie hat gearbeitet für die Plattform Legal Nerd. Sie ist jetzt Social Media Managerin und sie ist definitiv Legal Influencerin und Co-Host des Podcasts Jura und Trash. Und ich freue mich riesig, dass ihr beide heute da seid. Und wir haben uns ja so ein bisschen Thema rausgesucht, das momentan so steil durch die Medien geht. Gen Z, Gen X und Boomer. Schön, dass ihr beide da seid. Ich bin gespannt, was wir heute rausfinden.
Aber ich kann nichts sagen, bevor du nicht Moin Jörg sagst.
Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Ach so, dann fehlt auch das noch. Hey Ines.
Hi Steffi.
Aha, und da war das Lachen. Das legendär, müsst ihr unbedingt reingucken. Immer, ich sage immer, hey Ines. Und dann fängt sie erstmal an zu kichern. Original. Original immer. Wir drei haben so ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt. Wir sind ja alle viel in den sozialen Medien unterwegs. Und uns ist immer wieder begegnet, dass es totale Vorurteile und Klischees gibt über die verschiedenen Generationen. Und da dachten wir, da müssen wir uns mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Auch mit Blick auf den veränderten Arbeitsmarkt, auf Fachkräftemangel. Und wir haben ordentlich recherchiert und wollen jetzt mit euch zusammen rausfinden, ist wirklich vor allem die Gen Z anders als alle anderen Generationen? Oder sind es eigentlich alte Themen, die immer nur wieder neu aufgewärmt werden? Das heißt, wir wollen uns heute vor allem die Gen Z anschauen. Die ist nämlich meistens Stein des Anstoßes, muss ich mal sagen.
Also wir können dafür ja gar nichts, möchte ich mal sagen.
Wir werden sehen. Und ich will jetzt erstmal so ein kleines Meinungsbild, damit wir wissen, mit wem wir heute hier diskutieren. Wer gehört zur Gen X? Fangen wir mal damit an. Das wäre Jahrgang 65 bis 1980. Wer ist Jörg? Ah ja, gut, was würde ich jetzt sagen? Ein bisschen weniger als ein Drittel heute Abend, weil wir wollen natürlich fair sein. Wir wollen nicht nur die Gen Z bashen, auch wenn das natürlich Hauptbestandteil heute Abend auf diesem Podium sein wird, sondern wir wollen natürlich Vorurteile gegenüber allen Generationen so ein bisschen angucken. Und wir haben richtig krass gesammelt, alle drei. Und Ines, du hast ein paar Vorurteile über meine Generation mitgebracht. Die wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen anhören zum Aufwärmen.
Genau, also die Gen X ist sehr wenig technikaffin und gar nicht versiert im Umgang mit digitalen Tools, sehr konsumorientiert, wenig teamfähig. Sie scheuen Veränderungen, sind wenig flexibel, nicht anpassungsfähig, besonders ehrgeizig und karriereorientiert und als Sandwich-Generation permanent unter dem Druck zwischen Kindern und pflegebedürftigen Eltern. Sie haben eine sehr skeptische Haltung gegenüber Autoritäten. Ich glaube, ja, das fasst auch. Aber gehen pragmatisch, aber leider wenig enthusiastisch an neue Aufgaben und Verpflichtungen heran. Und der Favorit, und da steht echt Steffis Name drauf, also total unpolitisch, Generation MTV, gleichgültig gegenüber gesellschaftlichen Themen, solange der persönliche Wohlstand stimmt.
Ja, ich hab mich total, also vor allem unpolitisch. Ich bin komplett unpolitisch und ich bin voll nicht Generation MTV, das muss ich mal klarstellen. Wie war Nils Buckelberg, Freunde der Nacht? Nee, keine Reaktion, hier ist nicht. Freunde der Nacht? Okay. Also, finde ich ganz spannend. Was sagt ihr dazu? Also, ihr kennt ja auch, Jörg hat die Hand gehoben, ne, bei Gen X. Das ist so. Er ist so hart an der Grenze. Er sagt, Gen X, ich finde, Jörg, du bist angebummert.
Also, bitte. Also, zwischen dem Ende der Generation Boomer, 4,5. Also, das sind Lichtjahre. Lichtjahre.
Ich fand ja ehrlich gesagt, damit dieses Podium sehr divers besetzt ist, angeboomert, rübergeboomert. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen.
Kein Respekt vor pflegebedürftigen Eltern.
So, was kannst du das bestätigen bezüglich Menschen, die du kennst, die Vorurteile, die du jetzt gerade gehört hast?
Absolut, aber sie entstammen allen möglichen Geburtsjahrgängen.
Ja, ne?
Ja.
Wie sieht's bei euch aus? Es war jetzt ein bisschen weniger als ein Drittel Gen X. Wer hat sich da eindeutig wiedergefunden in diesen Beschreibungen?
Wir können es auch nochmal vorlesen.
Echt, war Florian?
Ja, schön zu 60%.
Okay, das finde ich jetzt sehr überraschend, weil ich finde mich da ehrlich gesagt, außer der Nummer mit den Autoritäten, völlig fein, sonst finde ich mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht wieder. Wir haben aber auch noch ein paar andere Vorurteile für euch mitgebracht, und zwar Vorurteile über Boomer. Das sind so grob die Jahrgänge 46 bis 64. Haben wir Boomer im Publikum? Eins, zwei? Oh, nur zwei.
Die sind jetzt so lange
drei.
Auf.
Drei. Es sind drei. Über mich wurde eben gesagt, wenig technikaffin. Da können wir jetzt einen draufsetzen. Unflexibel, wenig lernbereit und technikfeindlich. Lehnen Veränderungen ganz grundsätzlich ab, halten immer an alten Strukturen fest. Stichwort, das haben wir immer schon so gemacht. Führungsstil hierarchisch, autoritär, wenig offen für neue Ideen. Alles Workaholics, stellen die Arbeit immer über Gesundheit und Privatleben, kennen keine Work-Life-Balance, teilen ihr Wissen nicht und trauen jüngeren Kollegen wenig zu, verschließen sich der Vielfalt und Diversität moderner Arbeitskultur und sind skeptisch gegenüber neuen Arbeitsmodellen, wie zum Beispiel Homeoffice.
Also 4,5 Wochen sind vielleicht doch nicht so lang.
Jörg, Hand aufs Herz, wie doll findest du dich da wieder? Ich kenne dich ja ein bisschen. Ich finde original gar nicht.
Ich gestehe mal, also...
Außer Homeoffice.
Ja, dazu ist mein Büro zu schön, aber also bei manchen Updates denke ich, aber es hat auch echt so schön funktioniert. Also, das gebe ich schon zu.
Aber da passt du ja nicht in diese Kategorie, weil du machst Updates.
Gut.
Hätte ich jetzt mal so gesagt. Ines, was sagst du?
Fair, also so wie ich Jörg kennengelernt habe, würde ich ihn auch nicht so da einschätzen.
Und er hat mir erklärt, wie Mastodon funktioniert.
Und das konnte ich dir nicht erklären.
Ich musste erst mal googeln, was das ist. Ehrlich gesagt, Mastodon.
Ich auch.
Jetzt mal so Hand aufs Herz an die zwei weiteren Boomer. Wiedererkannt, nicht so?
Zero.
Gar nicht.
Quatsch, ganz überwiegend nicht.
So, also unser Publikum sieht sich da auch überhaupt nicht wieder. Fehlt noch Gen Z. Wer ist Gen Z aus dem Publikum? Ich muss immer nachgucken. 95, wobei da streiten sich die Leute. Ne? 95 oder 97 bis 2010. Gen Z, haben wir lauter Y hier sitzen oder was?
Millennials.
Oh mein Gott, ihr nervt mich gerade so. Das waren jetzt auch nur zwei oder drei. Und wir haben uns den Spaß gemacht, auf dem Young Lawyers Camp rumzulaufen, Ines und ich, und haben ganz viele tolle Leute kurz interviewt, welche Vorurteile sie schon gehört haben. Da haben wir einiges zusammengetragen. Wir haben alle auch noch recherchiert. Und Jörg, du hast uns ein bisschen was zusammengestellt.
Und bei nur drei Anwesenden kann ich das auch so vorlesen. Also, die jungen Leute kriegen ihren Arsch nicht hoch. Ich lese nur, was hier steht. Sind alle faul, das wurde sehr, sehr oft genannt. Wollen alle nicht mehr arbeiten, wenn dann Teilzeit und vor allem im Homeoffice. Beschweren sich dauernd über alles, einfach um sich zu beschweren. Würde ich übrigens Kundschaft manchmal aussagen. Sind nicht belastbar, null Stressresistenz, wollen nur Life-Life-Balance, wollen keine Verantwortung, sind risikoscheu. Möchten aber super viel verdienen, und zwar sofort und ab Stoppeinstieg. Generation TikTok, Digital Natives hängen dauernd am Handy, lesen keine Bücher mehr. Zu woke, zu sensibel, nehmen Kritik immer als Angriff, nur auf Diversität und Nachhaltigkeit bedacht und stellen diese Themen über alles andere.
Tja, Ines.
Ja, ich möchte mal sagen, hier liegen drei Handys, keins davon ist meins.
So viel. Ja, du hast am Körper.
To be fair, ja, das ist auch meins und das ist auch meins. Ich bin ja so ein Technikfeind. Deswegen habe ich mehrere Handys und eins liegt noch in meinem Büro. Ich kenne dich ja nun ganz gut und ich finde, dass nichts davon auf dich persönlich zutrifft. Mal so ins Publikum, wie seht ihr das? Ist die Gen Z, ist die faul? Wollen die alle gleich zu viel? Wie sind eure persönlichen Erfahrungen? Stimmen die Vorurteile? Dann Hand hoch. Für einen Kommentar, Marcello, musst du schreiben an die Nummer, die da steht, weil das Mikro reicht nicht bis da hinten und ich bin total Monk. Kann bitte einer aufstehen und an meinem Rechner mal auf Präsentation drücken? Es macht mich gerade hart krank. Ich sehe das schon die ganze Zeit. Das soll so nicht. Also für alle, die jetzt nur zuhören, wir haben hier einen großen Monitor, auf dem ist eine Präsentation eingeblendet. Und irgendwie ist die gerade gestoppt und jetzt ist der Ansichtsmodus. Ich kann das nicht so gut ertragen. So, um euch ein
dann
bisschen...
Dann links. Links. Ja.
Ah.
Aber da geht man als Gen Z, also für die, die hier sind, auch direkt so in diesen Weihnachtsmodus über, wo man dann so IT-Service ist. Ja, genau, und dann das Update nochmal. Nee, rechts oben klicken, ja, nochmal klicken.
Den Knopf gibt's bei mir nicht. Ja. Standardantwort, den Knopf gibt's bei mir nicht. So, zurück zum Thema. Was ich immer sehr schön finde, wenn über die Gen Z gesprochen wird, dass jeder Satz begonnen wird mit die jungen Leute. Das finde ich immer wahnsinnig witzig, wobei ich finde auch, junge Leute ist irgendwie, das ist ein Satz, den sagen Boomer.
Also ich bin ja schon sehr lange jung, ja. Aber diese ganz Jungen, ja, das ist schon ein Problem.
Finde ich sehr lustig. Jörg, du arbeitest mit sehr viel von diesen jungen Leuten zusammen. Du baust gerade ein Social-Media-Team auf. Ich durfte es schon kennenlernen. Ich war bei dir im Gericht unterwegs, hast mich rumgeführt. Ich fand jetzt nicht, dass in deinem unmittelbaren Arbeitsumfeld sehr viele Menschen arbeiten, die gerade auf die Rente warten. Also du arbeitest mit sehr viel jungen Gemüse zusammen. Aus deiner Warte, kannst du diese Vorurteile bestätigen? Sind die alle aus auf super viel Geld? Keine Verantwortung wird übrigens häufiger auch genannt. Und Work-Life-Balance.
Also die super viel Geld wollen, sind ja nicht bei uns. Oder sie haben sich in der Tür geirrt. Ich kann nur noch mal sagen, also die Leute gibt's, die gibt's auch bei uns, die alle diese Eigenschaften haben, aber ihre Geburtsjahrgänge unterscheiden sich von bis. Also ich habe auch Leute mit 30, die bereits auf die Rente warten. Ja, das hat letztlich mit dem Geburtsjahrgang nichts zu tun, meiner Ansicht nach, leider. Sonst können wir es so leicht aussortieren.
Ich würde das aus meiner persönlichen Erfahrung auch so sehen. Also ich habe mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun und es gibt Menschen, die lieben ihre Arbeit. Die arbeiten einfach gern und setzen auch den Fokus auf Arbeit. Und dann gibt's Menschen, die sagen, ja, ich will aber mehr vom Leben. Und mir ist es super wichtig, einen Ausgleich zwischen Job und Familie zu haben. Ich habe bei mir im Umfeld nicht festgestellt, dass das mit dem Geburtsjahr zusammenhängt, sondern ich hatte immer das Gefühl, das ist ja so ein bisschen Frage der Persönlichkeit. Und gerade zum Thema Work-Life-Balance, da haben wir uns ja auch schon viel drüber unterhalten. Vielleicht beziehen wir mal wieder das Publikum ein. Wer von euch... Es ist ja wirklich bunt gemischt. Wir haben es ja eben abgefragt. Wer von euch hat sich schon mal mit dem Thema Work-Life-Balance beschäftigt? Sollte man da mehr Fokus drauf legen? Wäre das wichtiger? Mehr Ausgleich? Die Hälfte. Wie darf ich das verstehen? Hand hoch, hat die andere Hälfte das voll im Griff und schon erledigt? Oder ist es abgehakt? Finde ich ganz spannend. Also es ist doch für die Hälfte, wenn ich jetzt geguckt habe, wer sich gemeldet hat, da waren alle Altersgruppen dabei. Ich habe jetzt nicht festgestellt, dass da eine Altersgruppe dominierte. Du hast ja mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun, bist ja auch so ein Netzwerkprofi und das heißt auch mit allen Altersgruppen, auch mit sehr alten zum Beispiel. Wie hast du das erlebt, Ines? So das Thema gerade Mindset, Work-Life-Balance, Burnout-Vorsorge. Ist es bei vielen Menschen ein Thema oder doch bei bestimmten Altersgruppen? Wie nimmst du es wahr?
Also ich würde sagen, bei jeder Altersgruppe, aber halt in unterschiedlichen Schattierungen. Also durch Social Media ist natürlich ein Bewusstsein entstanden für solche Themen und für die Themen Mindset, Burnout und was kann mir das Leben alles so bieten. Und von daher glaube ich, dass vielleicht die jüngere Generation sich eher mit dem Thema Work-Life-Balance beschäftigt, während vielleicht die Generation, hier sitzen ja auch einige Millennials, gerade eher so in der Phase sind, okay, wie kriege ich meine Familie und mein Work in einen Ausgleich? Und die Boomer vielleicht dann schon überlegen, ach, was mache ich jetzt in der Rente oder so? Also es ist ja auch alles eine Überlegung, oder warte ich überhaupt, bis die Rente kommt, oder möchte ich so in Rente gehen? Es gibt ja da auch Entwicklung, dass viele Leute sagen, nö, ich arbeite dann weiter, weil mir der Job einfach so viel Spaß macht, aber ich möchte mehr Ausgleich haben. Also auch da würde ich sagen, da beschäftigt sich jede Generation auf ihre eigene Art und Weise mit.
Was ich auch super häufig gelesen habe, ich habe jeden scheiß Artikel zu dem Thema reingezogen, in jedem Medium bezüglich der Vorurteile, was auch immer wieder genannt wurde, über dich und euch, absolut keine Risikofreude. Keine Risikofreude, alle wollen lieber so den sicheren Weg. Und dann habe ich mich gefragt, wenn schon nicht viel Geld, Jörg, aber Sicherheit hast du ja in der Justiz. Das ist ja bei vielen immer relativ hoch im Kurs gewesen. Das war bei mir damals auch schon so. Ist es dann nicht so, dass ihr von dieser Altersgruppe, also der letzte Rest, der gerade noch Gen Z ist, wäre ja jetzt gerade soweit für einen Berufseinstieg, werdet ihr dann komplett überrannt von der Gen Z? Habt ihr am Ende vielleicht zu wenig Richterstellen für all die jungen Leute aus der Gen Z?
Schön wär's. Tatsächlich haben wir Nachwuchsprobleme in allen Bereichen, und zwar massiv. Also ich kann es ganz oft daran sehen, wenn wir über die Einführung neuer Technik, KI-Unterstützung und Ähnliches sprechen. Da wurde mir vor Jahren vom Personalrat konfrontiert mit, ihr könnt doch die Leute nicht auf die Straße setzen. Und heute heißt, bitte bringt es schnell, damit die Leute noch mit der Arbeit fertig werden. Also wir haben keine Bewerberschwemme. Das liegt sicher auch daran, dass eben die nachwachsende Generation deutlich zahlenärmer ist als diese Boomer-Generation. Also man spricht davon, dass 18 Millionen durch 11 Millionen ersetzt werden. Aber es ist auch nicht so, dass die alle nur nach Sicherheit suchen. Und ich würde gerne auf einen Satz von dir, den ich total interessant war, kurz eingehen. Du hast vorhin gesagt, so ein Gegensatzpaar. Die einen lieben den Beruf und die anderen suchen sozusagen den Ausgleich im Leben. Und ich glaube, dass das ein Irrtum ist, dem viele vielleicht Ältere, weil sie jetzt schon Führungskräfte sind, erliegen, dass sie das verwechseln. Dass jemand sagt, es gibt viele Bereiche in meinem Leben, in denen ich Verantwortung übernehmen möchte, in denen ich was erleben möchte und in denen ich Gewicht beimessen möchte, heißt überhaupt nicht, dass man deshalb den Beruf nicht liebt. Ja?
Nee, aber das sind vielleicht Menschen, die den Beruf mehr lieben als alles andere, verknappt dargestellt.
Ich provoziere manchmal Kollegen damit, dass ich sage, diejenigen, die so einseitig leben, die erkennen ihre Verantwortung in den anderen Lebensbereichen nicht. Und das halte ich für ein Defizit.
Absolut. Ja. Absolut. Aber ich glaube, das ist eben just das Thema,
ja,
das in den sozialen Medien, und nicht nur in den sozialen Medien, auch in den Medien an sich, wahnsinnig präsent war in den letzten Jahren. Und das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Und Ines, du bist ja, sagst du immer selber, unsere Social Media Maus, bist immer überall unterwegs und beobachtest ja auch die Trends. Und das ja nicht erst seit gestern. Du hast kürzlich mal völlig aus der Bahn geworfen. Seit wann hast du Social Media? Seit du 12 bist.
Also ich habe Instagram, seitdem ich 12 bin. Ja, da war das. Durfte man einsteigen.
Also das heißt, sie beobachtet den Markt seit ungefähr 4 Jahren.
Ist ja länger.
Würde ich sagen, hast du beobachtest ja wirklich alle Trends, alles, was so passiert. Hast du wahrgenommen, dass sich diese Themen stärker in den Fokus gerückt haben in den letzten Jahren? Also in den Medien, in den sozialen Medien? Das war so mein Eindruck. Also überall Mindset, du liest Mindset, Work-Life-Balance, überall im Trend und ja selbst im Spiegel, in der FAZ, also überall.
Naja, also wir sind ja hier unter Juristen und deswegen finde ich die Definition von Trend dafür zu eng. Also ich glaube, es ist über einen Zeitgeist. Genau, wir sind über diesen Trendbegriff raus. Und ich glaube gar nicht, dass sich das so entwickelt hat, wie das immer plakativ dargestellt wird. Wir wollen jetzt alle aus dem Homeoffice in Thailand arbeiten und
doch,
zu jeder Zeit, sondern dass es einfach, wie gesagt, dieses Bewusstsein geschaffen hat dafür, was ist die Welt und was kann man alles sehen. Und das ist ja gerade so, was wie Instagram zum Beispiel gestartet hat, dass man die Reisefotos von anderen Leuten sehen konnte und sehen konnte, oh, das ist ja schön, nach Mexiko, da will ich auch mal oder das will ich auch mal sehen oder der macht das und das und sich damit vergleicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist die andere Sache. Aber dafür ein Bedürfnis entstanden ist, mehr aus seiner eigenen Zone herauszugehen, mehr zu sehen und halt ein Bewusstsein einfach dafür entstanden ist, dass es mehr gibt als Arbeit. Und ich glaube, dann kommt noch so ein zeitlicher Faktor dazu, der betrifft nicht nur die Gen Z, aber vielleicht, ich kann es ja nur für uns beantworten sozusagen, dass natürlich die Welt sich auch verändert hat und gerade Corona für uns natürlich eine sehr einschneidende Phase war, weil sie in der Phase stattgefunden hat, wo man sich eigentlich abnabelt, wo man rausgeht in die Welt, wo man viel sieht. Und ich schon immer so dieses Gefühl habe, wenn ich jetzt meine nächsten Jahre plane, so, naja, mal gucken, ob das was wird oder ob ich wieder alleine zu Hause sitze. Und ich glaube, das steigert schon das Bedürfnis danach, Dinge jetzt zu machen und auch von seinem Arbeitgeber zu verlangen, gerade wenn ich jetzt einsteige, ich möchte auch jetzt schon Freiheiten haben, wo dann die Arbeitgeber vielleicht sagen, ja, wie vermessen ist das denn? Du bist irgendwie Berufseinsteiger, dass du hier irgendwie 4 Wochen Urlaub kriegst, das geben wir eigentlich niemandem oder nur den höheren Führungskräften oder so. Aber wir sagen, naja, wir wollen das jetzt schon, weil guckt man sich die Welt an, weiß man nicht, wie sich das entwickeln wird. Und wir sehen, was es gibt und wir wollen es auch sehen vielleicht.
Ich finde, das ist übrigens ein großer Unterschied zwischen deiner Generation und meiner Generation. Wenn du überlegst, ja, soll ich es jetzt machen? Vielleicht ist das schlau, aber sonst sitze ich wieder allein zu Hause. Nächste Pandemie. Ich denke, vielleicht sollte ich sie lieber jetzt machen. Wer weiß, wo ich tot bin. Also ganz ohne Pandemie. Also ich bin ehrlich, mir geht's schon so, dass ich über solche Dinge, die ich bei anderen sehe, nicht weil ich sie neide, sondern manchmal erst auf die Idee gebracht werde, Dinge vielleicht auch zu tun. Dann sehe ich, wie jemand auf dem Frachtschiff durch die Gegend fährt. Oder ich sehe, wie jemand mit dem Fahrrad um die halbe Welt fährt und denke mir, oh mein Gott, also nicht mit dem Fahrrad, ne? Aber das mit dem um die halbe Welt. Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Und 1-2 Jahre später mache ich es nicht in so groß, aber fahre ich selber in 3 Wochen durch 8 Länder, habe ich ja gemacht. Das war aber einfach, weil ich den Fokus vorher gar nicht hatte. Ich hatte die Idee gar nicht. Und deswegen glaube ich, dass sich viele mit diesem Thema beschäftigen. Und Jörg, gerade wir beide und wir beide auch, du sagst immer so schön Gefühlsgelaber, sagst du im Podcast. Und Jörg sagt immer, ja, da müssen wir mal noch ein bisschen unterfüttern. Oder wie sagst du? Ja, habe ich mal ein bisschen geguckt, weil ich diskutiere auch lieber zahlenbasiert. Und es gibt ja nichts, wozu es nicht irgendeine Studie gibt, ne? Habe ich also mal recherchiert und ich habe eine Studie gefunden. Und zwar vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Da gibt es ganz spannende Sachen zu lesen. Die haben sich nämlich die Gen Z angeguckt und haben die Erwerbsbeteiligung in der Altersgruppe angeschaut. Und die ist seit dem Jahr 2015 überproportional gestiegen. Und das heißt, die Gen Z arbeitet viel mehr, als wir das vielleicht früher getan haben. Fand ich ganz spannend, die Erkenntnis. Und es wurde auch herausgefunden, dass sich die Entwicklung der gewünschten Arbeitsstunden überhaupt nicht unterscheidet von denen anderer Altersgruppen. Ha, auch ganz interessant. Was sich allerdings verändert hat, war, dass in der Tat das Engagement in der Arbeit und die Bindung an den Arbeitgeber reduziert ist in den letzten Jahren, und zwar seit der Pandemie, aber mit dem Zusatz, dass dieser Rückgang bei der Gen Z niedriger ausfällt als in allen anderen Altersgruppen. Und da dachte ich doch, na hoppla, Jörg, was hast du denn dazu? Jetzt faktenbasiert, jetzt können wir faktenbasiert sprechen. Also, überrascht dich das?
Es überrascht mich nicht, denn ich finde es total interessant, wie du sozusagen psychologischen Hintergrund beschrieben hast, wie aus dieser Erfahrung raus, die Angebote werden für mich nicht immer erreichbar sein. Und ich will es aber erleben und ich sehe so viele Anregungen, möchte das haben. Und ich glaube, das erklärt einen Teil, aber ich glaube, es gibt noch andere soziologische und auch gesellschaftliche Veränderungen, die den anderen Teil vielleicht mit erklären. Also wir haben jetzt auch die Generation derer, die geerbt haben oder wo die Eltern schon relativ wohlhabend sind. Und ich erlebe es ganz oft, dass Leute bei mir sich gar nicht groß nach Gehaltsmöglichkeiten erkundigen, weil für ihr Alltagsleben das Gehalt nicht mehr entscheidend ist. Die müssen davon nicht leben. Ja, die kriegen das Grundstück von den Eltern oder vielleicht sogar das Haus und das Auto kriegt man gleich zum Examen dazu, wo ich dann was denke, wow, habe ich nicht erlebt.
Auch nicht. Und falls meine Eltern zugucken.
Ja.
Hallo, ist der Subtext angekommen.
Ja, aber das gibt, ich finde, so eine Mischung aus, man hat jetzt plötzlich Möglichkeiten, man hat plötzlich eine Vorstellung, was es alles gibt. Und jetzt möchte man es aber auch umgesetzt sehen, weil man es erlebt hat, dass es diese Einschränkung geben kann, dass man es plötzlich nicht mehr kann. Und eigentlich muss ich sagen, ich finde es nur gut. Bei allen Menschen, die mit besonderen Erfahrungen bei uns arbeiten, erlebe ich immer, dass sie auch was Besonderes einbringen. Und das können Reiseerfahrungen sein, Begegnungen in fremden Ländern. Das können private Erfahrungen sein, dass sie früh Eltern geworden sind, was auch immer. Aber eigentlich profitiert man immer davon. Und ein weiterer Faktor, weil du vorhin gefragt hast, ob man, wie diese Aufmerksamkeit für Burnout kommt, die kommt, weil es ein Burnout so oft gibt. Mehr als 55% aller dauerhaften Krankheitsfälle, die zum Ausscheiden aus dem Arbeitsleben führen, sind psychische Erkrankungen.
Aber gibt es da Zahlen dazu, wie sich das altersmäßig verteilt?
Das streut total. Das hat, auch das hat meines Erachtens wirklich wenig mit dem Alter zu tun, das hat mit der persönlichen Lebenssituation zu tun. Und meine Erfahrung ist auch mit Menschen, die jetzt relativ offen mit mir über ihren Burnout gesprochen haben, das ist nie monokausal. Und die vielen Ursachen liegen auch nicht immer nur im Arbeitsbereich. Ja. Oft ist es so, dass irgendein privater Schicksalsschlag da ist, den man nicht mehr verkraftet und dann schafft man es auch nicht mehr zu arbeiten. Aber diesen Grundansatz, ich will was erleben und ich will nichts verpassen und ich will meine Chancen nicht verpassen, das ist doch eigentlich, was man nur begrüßen kann, wenn jemand sagt, ich will dieses Leben ergreifen und will was draus machen. Ja, das ist doch eigentlich eine Grundeinstellung, mit der man super arbeiten kann als Arbeitgeber.
Und zu deinem Punkt mit den psychischen Krankheiten ist es ja auch so, nur weil man vielleicht früher weniger drüber geredet hat, ja, heißt ja nicht, dass es sie nicht gab.
Ja.
Also nur weil wir jetzt mehr drüber reden und die Themen mehr Sichtbarkeit bekommen, heißt es ja nicht, dass es mehr sind.
Ja. Also wir haben so ein Angebot eingerichtet bei uns. Bei uns gibt's Gutscheine für eine anonyme psychotherapeutische Beratung. Das zahlen wir einfach, 5 probatorische Sitzungen, wir fragen nichts, wir kriegen keinen Bericht, wir kriegen nur die Rechnung, wir wissen nicht mal, wer dort war.
Abbruch, das ist keine Werbesendung für die Justiz, eine Werbesendung für den Anwaltsberuf.
Nein. Aber die Nachfrage ist groß.
Das glaube ich, und das ist ja auch ein Thema, da ist Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit ja wirklich gut dafür.
Ja.
Das ist ein Thema, da würde ich mir auch wünschen, dass noch mehr drüber gesprochen wird. Bei Vorurteilen und Klischees würde ich mir das nicht wünschen, weil ich glaube, dass da Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, egal soziale Medien, Medien Vorurteile zum einen streuen und sie verstärken.
Genau.
Und das ist ein absoluter Multiplikator. Und wenn man ganz bewusst habe ich heute, ich weiß nicht, ob man es im Publikum sehen kann, dieses T-Shirt gewählt. Es gibt inzwischen Generation Merch. So, und auf meinem Shirt steht Gen X, Badass Generation. Passt natürlich mega gut. Before all you sissies were born. Also es gibt Generation Merch. Und ich habe das extra für heute gekauft, weil ich mir dachte, ich will auch mal demonstrieren, wie doll soziale Medien, das läuft rauf, runter den ganzen Tag, in die Kerbe Vorurteile schlagen können. Und wenn man guckt, wie doll kann dieses Shirt in die Kerbe Vorurteile schlagen? Ja.
Ja.
Einfach nur ja. Und deswegen glaube ich persönlich, dass diese Vorurteile, dass es die immer und immer wieder gibt.
Ja.
Und zwar gegenüber verschiedenen Generationen. Und dass es ein Stück weit auch ein Markt ist. Ich persönlich glaube, dass es ein Stück weit ein Markt ist. Wie siehst du das?
Das wird auch gerne ausgenutzt und ist selbstverstärkend, keine Frage. Und schönes Beispiel, also es gibt eine Tempelinschrift aus dem Zweistromland, die ist etwa so 5000 Jahre alt. Und sinngemäß heißt es, die Jugend von heute taugt gar nichts, sie achtet ihre Eltern nicht, die wahrt nicht unsere religiösen Traditionen, wir sind im Untergang geweiht. Und so kam es ja auch. Ja. Also das führt vielleicht dann zu einem Punkt, den ich auch wichtig finde von der Wahrnehmung. Du hast zu Recht gesagt, das gibt's doch eigentlich immer. Und das muss man mal sich bewusst machen. Diese Vorurteile der Alten gegen die Jungen, der Jungen gegen die Alten gibt's immer. Die haben auch eine gesellschaftliche Funktion, ja. Also, wie sonst soll man sich von den Leuten, die einen großzogen haben, die einem ihre Zeit und ihre Nächte geopfert haben, die haben dann das Grundstück, das Haus und das Auto geschenkt haben, ja. Nicht alle. Aber wie soll man sich sonst von denen lösen?
Grüße an die Eltern von Ines.
Aber wie soll man sich von denen lösen, wenn man die nicht auch mal blöd findet, ja? Und umgekehrt, wie soll man die Kinder nicht in die Freiheit, wie soll man die Kinder in die Freiheit entlassen, wenn man dann irgendwann sagt, ach, der macht doch eh, was er will, ja? Das hat eine Funktion. Und zum Problem wird es dann, wenn man glaubt, man müsste das lösen. Es reicht völlig, wenn man weiß, dass das so gehört und abwartet, bis wieder gut ist. Und dann ist das feine Sache.
Ja, das finde ich auch und das glaube ich auch. Spannend fand ich aber die LinkedIn-Debatte, die geführt wurde, die ist ja richtig steil gegangen. Ines, du hast es verfolgt. Wir hatten da in unserem Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Dafür, dass hier so viele auf dem Podium sitzen und irgendwie so auch im Publikum, war jetzt so mein Eindruck, die glauben, das ist gar nicht so wirklich ein echter Generationenkonflikt. Warum gibt es dann so viele, die das öffentlich so äußern? Das fand ich ganz spannend. Du hast die Debatte ja auch verfolgt. Da wurde ja richtig ausgeteilt gegen deine Generation in dem Fall. Und das fand ich ganz interessant. Was glaubst du, woher kommt das dann?
Ja, ich weiß es nicht so richtig. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass der Arbeitsmarkt natürlich angespannt ist und wir sind zahlenmäßig weniger, haben wir ja gehört. Und da fehlt natürlich der Nachwuchs und vielleicht wird deswegen auch so eine Aggression innerlich irgendwie geschürt, dass man denkt, ja, jetzt finden wir mal einen und dann will die schon wieder irgendwie dies, das, jenes. Und als ich angefangen habe, ging das alles nicht und man wird deswegen irgendwie aggressiv oder so. Ich weiß es nicht. Ich halte es einfach für sehr, sehr gefährlich, weil es gibt natürlich eine Gegenbewegung dazu. Also was die Gen X und Boomer dann auf LinkedIn machen, machen wir dann auf TikTok.
Gen X hat das nicht gemacht.
Entschuldigung. Und haben natürlich auch unsere Wege, wie wir miteinander kommunizieren und uns aufregen über die ältere Generation und uns fragen, naja, wer hat denn bei den Klimamärschen, wer stand denn da auf der Straße? Naja, wohl nicht ihr. Und wer hat's verbockt? Naja, wohl ihr. Aber abgesehen davon.
Fair enough.
Aber ich glaube, was wir in heutigen Zeiten nicht brauchen, sind mehr Fronten, an denen wir kämpfen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schade, wenn dann immer wieder darauf gehauen wird, weil im Endeffekt können wir ja auch nichts dran ändern. Also du kannst natürlich jetzt zu mir sagen, ja, komm her und arbeite unter den Bedingungen, wie ich gearbeitet habe. Und dann sage ich, nee, Steffi, dann gehe ich woanders hin, weil ich kann es mir aussuchen.
Kannst du dir?
Kann ich mir.
Absolut. Und ganz ehrlich, ich finde das nur absolut fair. Das würde ich auch nicht anders machen. Also wenn
eben.
Ich, ja. Und deswegen finde ich aber nicht, dass es ein Thema ist, das dich betrifft oder deine Generation. Wenn ich mich jetzt beruflich neu orientiere, Entschuldigung, ich habe da gewisse Standards, die müssen bitte eingehalten werden. Also da habe ich auch meine Vorstellung. Und wenn der Arbeitgeber das nicht bietet, dann gehe ich zu einem anderen. Weil ganz ehrlich, ja, ein Job muss Spaß machen, aber bis zum Stück weit sind wir alle einfach mal käuflich. Also wir lassen uns bezahlen für unsere Arbeitskraft.
Obwohl die Gen Z nicht so sehr, das war nämlich auch eine Studie.
Ja, doch, sind ja wir, wie du gerade.
Für die Gen Z ist der Teamzusammenhalt deutlich wichtiger als das Gehalt, sagt eine Bertelsmann-Studie, die ich dir sonst noch schicken kann, wenn du sie brauchst.
Die verlinken wir vielleicht mal in den Shownotes. Aber so sehr wir jetzt alle über diese Vorurteile schmunzeln, die verursachen wirklich Probleme, nämlich Kommunikationsprobleme. Ja. Und ich habe mich auch da ein bisschen schlau gemacht. Im Recruiting gibt's da massiv Probleme, wenn nämlich die Vorstellungsgespräche zwischen verschiedenen Generationen stattfinden. Kann das unter Umständen richtig zu Stress werden? Hast du dann einen Blick drauf? Wie siehst du das?
Also wenn man tatsächlich von Vorurteilen geblendet in so ein Gespräch geht, ist das ein Problem, weil man nimmt die Person nicht mehr wahr, die einem gegenüber sitzt. Und damit verpasst man möglicherweise total interessante Bewerberinnen und Bewerber. Und umgekehrt, wenn natürlich auch ein Bewerber reinkommt und schon eine ganz krasse Vorstellung hat, wie schlimm das hier alles ist, wird es auch schwer, den zu motivieren. Deshalb sitze ich so sehr auf eine überraschende individuelle Kommunikation, wo ich Menschen einfach mal sage, die es dem Gespräch nicht erwarten, um sowas aufzubrechen. Und die meisten sind erreichbar. Wie gesagt, ich finde, dass es dieses Generationenproblem gibt, ist einfach so. Das muss man, glaube ich, hinnehmen. Man muss aufpassen, dass es nicht verschärft wird und muss vor allem gucken, dass man in der individuellen Begegnung diese individuelle Person noch fähig ist, wahrzunehmen. Das ist das Entscheidende.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt nicht ein Generationenproblem, sondern es gibt ein Kommunikationsproblem und Missverständnisse. Und ich glaube, dass das gerade in kleinen Einheiten auf dem Anwaltsmarkt ein viel größeres Problem ist als bei großen Unternehmen. Große Unternehmen tun was dafür. Da wird auf generative Teams gesetzt. Ich habe dazu auch gleich noch ein paar Fakten. Das finde ich ganz spannend. Die freie Wirtschaft ist immer viel schneller als der Anwaltsmarkt. Und die haben sich ganz früh mit dem Thema befasst, worauf muss ich im Recruiting achten, damit sich die Generationen verstehen. So, und du bist ja noch mittendrin im Arbeitsmarkt, jetzt im Referendariat, aber du suchst auch deine Station, du hast auch schon diverse Vorstellungsgespräche gehabt. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du Unterschiede wahrgenommen, je nachdem, wer dir da gegenüber sitzt, in welcher Altersgruppe? Oder war das eher bunt gemischt?
Also es ist eigentlich bunt gemischt. Gerade jetzt bei den Ref-Stationen ist man ja auch eher im direkten Kontakt dann zu dem Ausbilder oder der Ausbilderin. Und da muss ich sagen, ich rede da eigentlich am liebsten mit Boomern, weil ich immer das Gefühl habe, die sagen so, wie es ist und die verschönern es nicht oder verschlimmern es nicht.
Haben wir gut hingekriegt.
Ich weiß nicht, will dir der jetzt nicht vorgreifen? Du sagtest, du hast noch so ein paar Fakten zu intergenerationellem Arbeiten, aber da hätte ich sonst noch ein paar Sachen zuzusagen.
Erzähl.
Okay, nee, weil wir hatten es vorhin mit KI als Assistent. Und das ist ja tatsächlich ein Thema, was relativ verlockend sein kann. Wenn ich ChatGPT einen vernünftigen Prompt gebe, dann arbeitet der mir vielleicht so gut zu wie ein Referendar. Das kommt nicht von mir, das hat Tom Bregelmann mal auf einem Podium diskutiert.
Und liebe Grüße an Tom.
Liebe Grüße, aber das ist natürlich super gefährlich, weil wir brauchen ja die Ausbildung und das ist tatsächlich was ich schon sehr wahrnehme, dass unter all diesem Druck und diesem Zeitdruck, Leistungsdruck, wie auch immer, die Zeit für Ausbildung einfach fehlt und du als Referendar einfach irgendwie da bist, mitläufst und es irgendwie machen sollst, aber eigentlich wäre es auch viel günstiger, wenn KI das irgendwie übernehmen könnte und so. Und das sehe ich schon als Problem an, denn wir brauchen es muss nicht der Mittelbau die Jungen ausbilden, sondern ich denke, es müssen die Alten die Jungen ausbilden.
Alle.
Weil wir brauchen irgendwie eine Form von Anleitung, man muss mitgenommen werden, sonst fühlt man sich ja total lost und hat dann auch viel mehr das Bedürfnis zu sagen, ja, dann kann ich es auch irgendwie selber machen und ich gehe nicht mehr in diese Einheiten, sondern ich kann mich dann auch selber organisieren. Und da ist leider meine Erfahrung, dass sich da doch auch viele, gerade ältere Generationen, bisschen verweigern und auch sagen so, ach, Mentoring, ach nee, dann habe ich das auch noch am Hacken. Oder irgendwie so Netzwerken, was soll ich denn da jetzt netzwerken? Warum soll ich denn jemandem noch die Welt erklären und so? Das finde ich schade und das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, wo man auch bei sich selber gucken muss, wenn ich guten Nachwuchs haben will, dann muss ich auch irgendwas dafür tun, dann muss ich ihn auch ausbilden. Und wir sind immer weniger, aber wir brauchen ja trotzdem die Ausbildung.
Absolut. Das klingt irgendwie so nach einem Thema, das müsste man mal in der Breite diskutieren. Hoppla, haben wir das vielleicht schon getan? Ja, klickt euch mal rein bei Jura und Trash. Das ist ein Thema, das mir immer unter den Nägeln brennt. Mentoring, weil ich super wichtig finde, zu supporten. Ich mache das sehr, sehr häufig und ich mache es sehr, sehr gern. Und ich finde, das ist ein wichtiger Beitrag, den wir alle leisten können. Und ich glaube, dass heute alle, die vielleicht Personal suchen, sich den einen oder anderen Tipp mitnehmen können, was man besser machen kann, was welche Generation erwartet. Und ich hatte es eben schon angekündigt, ich habe zwei wirklich spannende Sachen gefunden. Ein Artikel, ich verlinke den in den Shownotes, verfasst von einer Rechtsanwältin, fand ich sehr spannend. Und sie hat sich mit der These befasst, dass aus Vorurteilen ein echter Teufelskreis wird, aus dem man nicht wieder rauskommt. Und sie sagt, die Stereotype saugen auch die jungen Leute auf. Psychologen sprechen davon, dass man das Ganze internalisiert. Und das, was ihnen permanent vorgeworfen wird, das glauben sie irgendwann selbst und gehen dann tatsächlich so unter Umständen auch in ein Vorstellungsgespräch rein und sind irgendwann selbst der Meinung, naja, ich bin irgendwie unfähig, ich kann nichts, ich bin nicht fleißig genug. Das fand ich einen ganz spannenden Punkt. Klingt das für dich schlüssig, Jörg?
Ja, klingt für mich schlüssig. Also ich habe ja eine Erwartung, wenn ich ins Gespräch reinkomme, wenn halt überall diese Vorurteile rumschwirren, dann habe ich das Gefühl, ich muss dagegen ankämpfen und fühle mich aber schon so. Und dann denke ich, dann bin ich halt so.
Ja. Vielleicht kurze Anekdote dazu. Wir hatten ein kleines Vorgespräch, ich glaube, das darf man sagen. Und ich bin in das Vorgespräch, weil ich ja wusste, Präsident vom OLG ist mit dabei. Ich habe mir ganz viele Studien durchgelesen, war total nervös, saß da und war so, okay, jetzt musst du dich verteidigen. Die Zahlen, die Zahlen, die Zahlen. Und dann kommen wir da rein und dann sagt Jörg, hi, ich bin der Jörg. Und ich war so... Hallo, Ines bin ich, genau. Und ich so, ja, genau, die und die Zahlen. Und er so, nee, stimme ich dir voll zu. Ja, passt ja, das nehme ich auch ganz anders wahr.
Und hatte ich noch leicht veräppelt, weil sie hat wirklich aufgezählt, wie viele Studien sie rausgesucht hat, sie könnte alle zuschicken. Also, naja, also in meiner Generation, wir hätten halt viel mehr rausgesucht, ne? Nee, aber ich finde, das zeigt ja sehr schön, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen muss. Was machen die ganzen Vorurteile, die wir vielleicht nachplappern mit der Generation, die wir dann einstellen wollen? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und dann eben, was ich eben schon ansprach, sich in der freien Wirtschaft mal ein bisschen umzugucken. Was machen die vielleicht besser? Wo kann sich die Anwaltschaft auf dem Arbeitsmarkt was abgucken? Und auch das werde ich verlinken. Ich habe ein fantastisches Interview gelesen mit der Director Customer Success Europe von Slack. Das ist ein Technologieunternehmen. Die sind ja irgendwie ein bisschen schneller als wir. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, von Beginn an, ab dem Bewerbungsgespräch für die weitere Zusammenarbeit, immer Teams aus verschiedenen Altersgruppen zu bilden. Die klären auf, die erklären, welche Erwartungen wer vielleicht hat, wiefern sich das an der Persönlichkeit festmacht, inwiefern am Alter. Und sie sagt, es sind im Wesentlichen Kommunikationsmissverständnisse. Es sind vielleicht Berührungsängste und man hat ein bisschen verlernt, miteinander zu reden. Und die sagt, sie hat noch nie so erfolgreiche Teams gehabt, wie die, die aus verschiedenen Generationen bestehen. Und das finde ich, geht ja so ein bisschen in die Richtung wie das, was du vorhin gesagt hast. Es müssen auch die Älteren ausbilden, der Mittelbau. Das hattest du mir ja auch gesagt. Es fehlt in vielen Kanzleien der Mittelbau, der mit anpackt. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass sie nicht alle mit anpacken. Und da sollte man sich vielleicht mal zurück drauf besinnen. Wie siehst du das, Jörg?
Absolut. Und ich würde es nur erweitern. Also das eine ist aber die intergenerationale Diversität, aber ganz allgemein. Je unterschiedlicher die Leute sind, umso unterschiedlichere Qualitäten kommen rein. Und je mehr man den anderen dann kennenlernt und sieht, Mensch, der kam mir komisch vor zunächst, aber kann ganz toll mit dem PC, oder die hat auf mich so alt gewirkt, aber wie die Routinen drauf hat, das ist ja irre. Ja, da lernt man einfach Wertschätzung und man lernt wieder das individuelle Hinschauen. Und ich finde, das ist sowas, das geht uns oft verloren mit diesem ganz schnell kommunizieren und so ganz platt und so ganz plakativ. Dieses Hingucken, wer sitzt mir wirklich gegenüber, und wahrnehmen, und damit kann man wertschätzen. Und ehrlich gesagt, mit Wertschätzung hole ich selbst verbitterte Leute wieder aus ihrer Verbitterung raus.
Treffer versenkt. Nina Koch, so heißt sie übrigens, die ich eben zitiert habe. Sie sagt, das, was fehlt, Verständnis und Wertschätzung, Verständnis für die Bedürfnisse der einzelnen Generation. Und sie sagt, all diese Konflikte lassen sich durch Kommunikation und durch gemeinsame Workshops, durch Interaktion komplett beseitigen. Wäre das was, was dir zum Beispiel in den einzelnen Stationen sehr weiterhelfen würde, dich einzufinden? Weil du sagst mir, das fehlt alles, aber wie wäre es denn, wie wäre für dich der Idealzustand, wenn du jetzt in der Anwaltskanzlei bist, als Referendarin, vielleicht auch in der Wahlstation? Was genau müsste diese Kanzlei machen, dass du sagst, hey, das war genau das, was ich mir vorgestellt habe, da würde ich vielleicht sogar bleiben wollen?
Also erstmal natürlich 9 Monate tauchen. Ist ja ganz klar. Nein, also ich finde genau das, weil man merkt ja, wenn man irgendwo reinkommt, wie ist der Vibe, also das Gefühl. Und da.
Das war jetzt cringe.
Nee, das ist auch nicht. Naja. Fast. Genau, also man merkt es ja, wenn man irgendwo reinkommt, und man merkt, wenn da eine offene Gesprächskultur ist und wenn man miteinander reden kann. Und ich glaube einfach, dass vielleicht auch in einem Vorstellungsgespräch direkt verschiedene Leute da sind. Ich weiß, das kostet Zeit, das kostet im Umkehrschluss Geld und so, aber dass man sich einfach mitgenommen fühlt und auch vielleicht einfach jemand da ist, der sagt, ey, wenn du eine Frage hast, frag mich. Mhm. Ist kein Problem, du kannst mich fragen. Und allein daran fehlt es ja schon, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, eigentlich bin ich die Last hier gerade, weil es hat keiner Zeit, die stehen alle unter heftigem Druck oder die haben keine Lust. Und ich glaube, das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen, dass wir miteinander reden und dann ja zueinander finden.
Ich muss mich entschuldigen bei Marcello, der wollte doch vorhin so gern einen Kommentar abgeben, den habe ich jetzt eine halbe Stunde krass ignoriert. Marcello, du wolltest noch ein Vorurteil beisteuern, ne? Ich werf das jetzt rasch noch rein, weil es ist so schön. Ja, ich lese es vor. Gen Z bringt eigentlich berechtigte Änderungen, Forderungen in die Gesellschaft. Die Boomer verabscheuen. Gen X behielt diese Forderungen für sich und Generation Y deutete sie nur an. Außerdem, manche sind mit 20 schon Boomer.
Absolut.
Das ist aber mal ein positives Vorurteil und das ist das einzige Positive tatsächlich, das wir sammeln konnten über Gen Z. Das heißt, Ines, es ist noch nicht ganz verloren. Deswegen musste ich das gerade rasch noch nachpflegen, weil ich das so großartig fand. Ich habe hier aber auch noch eine Frage an Jörg, weil ich sehe schon, die rote Uhr blinkt. Wir könnten uns hier stundenlang noch verquatschen. Jörg, wie stehst du zu dem Argument, dass man als Jurist bereits ein hohes Einstiegsgehalt erwartet, weil man gegenüber Bachelor- und Master-Absolventen im Schnitt viel später ins Berufsleben startet und das sonst ja nicht mehr aufholen kann? Ist ja generationsübergreifend. Das betrifft ja irgendwie jeden von uns, der mal einsteigt.
Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass unsere Gehaltsstruktur sich wenig an die Bedürfnisse orientiert. Also wenn man nicht das Grundstück und das Auto von den Eltern bekommt, dann braucht man eigentlich vor allem dann, wenn man die Familie aufbaut, Geld. Ja, und nicht hinten aus. Ja. Dann kann man die Enkel noch beschenken und so, das ist auch nett. Aber eigentlich bräuchte man es am Anfang. Wir können über viele Aspekte unserer Gehaltsstrukturen sprechen. Jetzt diesen krassen Unterschied zwischen Bachelor, Master und Volljurist, also das erschließt sich mir nicht so ganz.
Das hat man früher immer gesagt, Handwerk und Studium. Ich habe das habe ich früher auch schon gehört. Das war da ja dasselbe Ding. Es ist immer dasselbe Ding. Und deswegen glaube ich auch, ist das ein ganz guter Schlusspunkt. Also im Prinzip haben wir in 45 Minuten jetzt klargestellt, das ist alles Schwachsinn. Sich damit zu beschäftigen, ist so ein bisschen Zeitgeist, vielleicht auch Frage der Persönlichkeit, hängt aber nicht wirklich an einer Generation. Und ich habe noch was ganz Nettes zum Schluss gefunden. Wir haben ja im Prinzip festgehalten, redet mehr miteinander, tauscht euch mehr aus und lasst es sein mit diesen blöden Vorurteilen. Und bei der Recherche bin ich auf einen wunderschönen Artikel gestoßen im Archiv vom Deutschlandfunk. Schon ein bisschen älter, 7, 8 Jahre. Der befasste sich mit exakt demselben Mist. Nur andere Generationen betreffend. Die Überschriften waren identisch, die Vorwürfe, die Vorurteile waren identisch. Und ich fand es ganz interessant, der Soziologe Martin Schröder hat sich auch damit beschäftigt, alles aufgeführt in diesem Artikel. Er sagt, und da betraf es ja eben noch andere Generationen, Unterscheidung zwischen Babyboomern, 68ern und Gen X und Y ist soziologisch gesehen totaler Kokolores. Das fand ich ganz schön. Ich dachte, das gebe ich euch noch mit zum Schluss. Guckt in die Shownotes, da ist alles verlinkt. Und ganz zum Schluss will ich noch einen Gruß loswerden, weil ich sie jetzt gerade sitzen sehe, sehr weit vorne. Ich freue mich sehr, dass heute die Podfluencer da sind. Das muss ich auch mal lobend erwähnen. Jansi, Gefühlsecht-Podcast ist da. Und jemand, bei dem ich mir ganz viel abgucke für all meine Podcast-Formate, Gio von So geht Podcast. Wenn ihr überlegt, mal selber einen Podcast zu starten, der Mann erklärt, wie es funktioniert. Das wollte ich zum Schluss noch loswerden. Alles andere war Kokolores. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch. Schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt können wir noch ein bisschen feiern.